WDR Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. November 1975. Keith Jarretts Album The Köln Concert erscheint.
Wir haben uns nach einem Solokonzert von ihm in Berlin getroffen. Wir standen da zusammen, haben was getrunken und dann ging es um das Köln-Konzert.
Wolfgang Sandner, Musikjournalist und Biograf von Keith Jarrett.
Und dann sagte ich, ja, das Köln-Konzert ist eigentlich ein sehr großer Erfolg gewesen. Und er schaute mich an und sagt, ein großer Erfolg? Das ist doch ein furchtbares Konzert. Also da muss ich aber nochmal darüber nachdenken, ob du der Richtige bist, der eine Biografie über mich schreibt, wenn du das Köln-Konzert als meinen größten Erfolg ansiehst. Da stand ich da.
Die beiläufige Bemerkung führt zu jahrelanger Funkstille zwischen Künstler und Biograf. Keith Jarretts gereizte Reaktion hat viel zu tun mit seinem Misstrauen gegenüber Massengeschmack.
Der Begriff Erfolg ist immer auch mit dem Begriff des Kommerziellen verbunden und da reagieren Jazzmusiker oft allergisch. Und da hat er ein Problem, denn das ist wirklich kommerziell das erfolgreichste Soloalbum der Geschichte, der Jazzgeschichte.
Knapp 4 Millionen verkaufte Platten seit der Veröffentlichung vor 45 Jahren. Eine Aufnahme, die weit über die reine Musik hinausreicht, in die Kultur der 70er und 80er Jahre.
Ich glaube, dass dieses Album einen Nerv getroffen hat. Aber das ist klar, dieses Konzert ist zustande gekommen unter sehr schlechten Bedingungen. Und das kann ein Maximalist wie Keith Jarrett, der immer das Perfekte möchte, nicht als einen großen Erfolg ansehen.
Ironischerweise waren es vielleicht gerade diese Umstände, die Jarretts Spiel zu dem musikalischen Ereignis machte, das bis heute die Menschen fasziniert.
Das war ja mein 5. Konzert und die anderen waren alle ausverkauft.
Vera Brandes ist 1975 noch Schülerin, aber schon ein Riesen-Jazz-Fan. Mit 15 hatte sie angefangen, Konzerte zu organisieren. Unter dem Titel New Jazz in Cologne holt sie internationale Größen an den Rhein.
Als ich dann hörte, dass Keith Jarrett auf Europatournee gehen würde, schoss mir das sofort durch den Kopf und habe ich gesagt, Mitternachtskonzert Kölner Oper. Und dann habe ich in der Oper angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne die Oper gemietet. Gott sei Dank hat mich kein Mensch nach meinem Geburtsdatum gefragt. Ich war ja eigentlich nach den damalig geltenden Gesetzen überhaupt nicht geschäftsfähig.
Aber ziemlich geschäftstüchtig. Die 1400 Sitzplätze in der Oper sind schnell ausverkauft. Keith Jarrett tourt durch Europa mit einem Soloprogramm und einem radikalen Konzept, nämlich kein Konzept. Er improvisiert frei, ohne harmonischen oder rhythmischen Rahmen. Free Playing nennt er das. Am Abend vor dem Konzert in der Oper spielt er in Basel und macht sich dann auf den Weg nach Köln, zusammen mit seinem Manager Manfred Eicher. Sie fahren die ganze Nacht durch.
Die waren vollkommen übermüdet, aber sie kamen halt dann irgendwann hier an und dann dauerte das ja auch gar nicht lange, bis das Drama losging.
Für den Soloauftritt soll ein großer Konzertflügel auf der Bühne stehen, ein Bösendorfer Imperial. Was sie vorfinden, ist nicht ganz das, was ihnen versprochen wurde.
Jarrett machte dann das Klavier auf und versuchte also nun zu spielen und sagte kein Wort. Immer wieder um dieses Klavier drumherum gegangen und dann immer mal wieder irgendwie 2 oder 3 Noten gespielt.
Was die Techniker auf die Kölner Opernbühne geschoben haben, ist zwar ein Bösendorfer, aber ein sogenannter Stutzflügel, wie er für Chor- und Ballettproben gebraucht wird. Ein altersschwacher, abgenutzter dazu.
Unterm und obere Oktave, die weißen Tasten klemmten, in der Mitte die schwarzen, das Pedal kam nicht wieder rauf und das Ding war komplett verstimmt. Ja. Und nach einer geschätzten Ewigkeit sagt dann Manfred Eicher, also auf dem Klavier kann Kies kein Konzert spielen und entweder besorgst du einen neuen Flügel oder das Konzert kann nicht stattfinden. Und ich war natürlich wie vom Blitz getroffen. Ja.
Denn es ist Freitagnachmittag, nach Feierabend. Von einem verlassenen Büro aus telefoniert Vera Brandes verzweifelt nach Ersatz, während sich ein Klavierstimmer am hoffnungslosen Stutzflügel zu schaffen macht.
der größte Star dieses Abends war der Stimme. Weil ihn überhaupt spielbar zu machen, ja, diesen Bösendorfer, war ein Ding der Unmöglichkeit. Aber der hat geistesgegenwärtig seinen Sohn mitgebracht und die haben das irgendwie geschafft.
Während Vera Brandes noch telefoniert, sieht sie in der Dämmerung, wie Keith Jarrett ins Auto steigt und offenbar abreisen will.
Und ich bin die Treppe runtergeflogen und habe die Tür aufgemacht, habe mich auf den Holm gesetzt, guckte ihn so auf Augenhöhe an und habe gesagt, Keith, if you don't play tonight, I'm gonna be truly fucked. And I know you're gonna be truly fucked too. Wir guckten uns dann gefühlte 3 Minuten in die Augen und er sagte, okay, I'll play, but never forget, just for you. Ja.
Und so tritt er ein paar Stunden später doch noch vor das Kölner Publikum, das von dem Ärger um das Klavier natürlich nichts mitbekommen hat. Jarrett hat zwar etwas schlafen können, aber auch massive Rückenschmerzen und zudem schlechte Laune, weil das lausige Abendessen beim Italiener auch noch viel zu spät kam.
Also er war natürlich wahnsinnig angespannt. Logisch, das ist ja nun nicht gerade eine kleine Kaschemme, das ist die Kölner Oper. Er kam auf die Bühne und irgendwo hatte er aber auch sich entschlossen, das bringe ich jetzt.
Es ist kurz vor Mitternacht, als Keith Jarrett sich an den Stutzflügel setzt.
Der ist von der Lautstärke her natürlich nicht ausreichend, um einen Saal wie diesen zu füllen. Aber das war das Geheimnis der ganzen Geschichte. Weil dadurch, dass das ja relativ leise war, war das Publikum so aufmerksam, wie das normalerweise nicht der Fall wäre. Das konnte man wirklich spüren, wie unglaublich dicht die Atmosphäre war. Dass man das Gefühl hatte, aus der Luft in dem Saal kannst du mit einem Brotmesser einen Kubus schneiden, weil es war einfach irre dicht. Ja. Das gibt's ja einfach, ja, solche magischen Momente. Da weißt du, hier passiert gerade irgendwas, was vorher noch nie passiert ist.
Er musste mit einem kleinen Vorrat an Tasten auskommen. Er konnte nicht in die tiefen Regionen und in das Diskantregister des Instruments gehen, sondern er ist in der Mittellage geblieben. Und wenn man dann improvisiert und das Gefühl hat, jetzt müsste eigentlich ein Kontrapunkt gehen, der von der Bassregion kommt, aber die Bassregion ist nicht da, dann wird man erfinderisch.
Anderthalb Stunden lang krümmt Keith Jarrett sich über die Tasten, hangelt sich schwebend von einem Motiv zum nächsten, mal meditativ versunken, mal ekstatisch, verzückt jauchzend.
Wenn man ihn sieht auf der Bühne, spürt man, dass er mit seinem ganzen Körper spielt. Ich habe ihn einmal als Kentauro bezeichnet. Das heißt, halb Klavier, halb Mensch. Er kriecht in den Flügel rein. Er wird eins mit dem Flügel. Das ist ein Klischee. Ich weiß, das sagen sehr viele. Aber bei Keith Jarrett, da ist eine solche Energie und so eine Kraft drin. Da will einer die Ketten der menschlichen Existenz sprengen.
Wie fast jedes Konzert von Keith Jarrett lässt Plattenmanager Manfred Eicher auch den Abend in der Kölner Oper mitschneiden.
Aber es war ihm klar, daraus wird nie etwas. Und dann hat er diese Aufnahme, wie er das immer macht, fertig gemacht, Knacker eliminiert, Geräusche, die man gut schneiden kann, rausgenommen. Und dann hat er dieses Band Keith Jarrett vorgelegt. Hört ihr das mal an? Das ist unglaublich, was dabei rausgekommen ist.
Als die Platte heute vor 45 Jahren bei Manfred Eichers Label ECM erscheint, ist sie aus dem Stand erfolgreich. In den ersten 3 Jahren verkauft sich The Köln Concert 500.000 Mal. Für ein Jazzalbum sensationell.
Vorher hatte er schon ein paar Soloaufnahmen herausgebracht, die auch sehr gut waren. Aber dieses Werk war dann im Vergleich zu den anderen so kompakt, so in sich stimmig, dass die Leute fasziniert waren.
Die Faszination hat wohl auch damit zu tun, dass Jarretts Musik eine Art lustvollen Gegenpol darstellt zum avantgardistischen Jazz-Zeitgeist der 60er Jahre. Es war die Kaputtspielphase des Jazz, wie es ein Musiktheoretiker mal ausdrückte. Die Zeit des Free Jazz.
Der Free Jazz hat die ganzen musikalischen Traditionen über Bord geworfen. Es ging nicht mehr darum, harmonische Strukturen zuzulassen, einen durchgehenden Rhythmus. Es ging nicht mehr um Hierarchien in der Musik. Es wurde eigentlich alles zerfetzt.
Ich sage den Mitgliedern meiner Gruppe nicht, was sie zu tun haben,
sagt Ornette Coleman einmal, der mit seinem gleichnamigen Album den Begriff Free Jazz geprägt hat.
Ich möchte, dass sie das spielen, was sie selbst in dem Stück hören. Die Musiker haben völlige Freiheit.
Aber, Liszt der Dialektik, wer völlige Freiheit reklamiert, verfängt sich bald in den selbst angelegten Fesseln dieser Freiheit.
Die Free Jazz Musiker haben gegen Dogmen opponiert und nicht gemerkt, dass sie selbst ein Dogma aufgebaut haben. Und dagegen hat sich Keith Jarrett gewandt, indem er gesagt hat, ich bin so frei, dass ich auch Konventionen zulassen kann. Keith Jarrett hat selbst gesagt, wenn ich mich ans Klavier setze, möchte ich wie nackt sein. Keine musikalischen Vorstellungen. Das ist natürlich eine Utopie, das geht nicht. Aber es ist trotzdem ein Konzept, sich an den Flügel zu setzen, irgendetwas anzuschlagen und daraus Ideen zu entwickeln.
Die Live-Faszination dieser aus dem Moment geborenen Musik überträgt sich perfekt auf die Plattenrillen des Köln-Konzert.
Nahezu jedermann müsste sich von dieser Musik unmittelbar angezogen fühlen,
schreibt Robert Palmer im Rolling Stone.
Mit dem eingängigsten melodischen und harmonischen Vokabular schafft er es, neue, unerwartete Kombinationen hervorzubringen.
Jarrett macht Jazz auch denen zugänglich, die damit sonst eher wenig am Hut haben. Auch deswegen gehört The Köln Concert in den 70er und 80er Jahren zur musikalischen Grundausstattung jeder Studenten-WG mit seinem schlichten weißen Cover und dem Schwarz-Weiß-Foto von Keith Jarrett darauf.
Diese Platte ist nicht nur Musik und nicht nur ein Kunstprodukt, sondern auch ein Kultobjekt und eine Ikone, wie ein Poster von Che Guevara an der Wand in diesen Studentenbuden. Dieses Werk ist ein Beispiel für ein Zeitgefühl, was über die Musik hinausgeht. Und es gibt wenige Aufnahmen in der Geschichte des Jazz, die so eine Wirkung hatten.
Keith Jarrett selbst aber hat bis heute ein gespaltenes Verhältnis zu seinem größten kommerziellen Erfolg oder
eine komplexe Beziehung,
wie er 2009 in einem seiner raren Interviews sagt.
Ich höre keine Dynamik. Ich höre es eigentlich nicht so, als hätten es meine Hände gespielt. Es war eine Momentaufnahme und ich hatte das falsche Klavier.
Aber was wäre gewesen, wenn? Wenn er an jenem Abend nicht übermüdet und übellaunig auf einem ungenügenden Stutzflügel hätte spielen müssen, sondern auf dem richtigen Instrument, wäre am Ende ein noch viel grandioseres Werk herausgekommen? Biograf Wolfgang Sandner ist sich da ziemlich sicher. Nein.
So funktioniert Kunst nicht. Ich glaube, dass diese Beschränkung seine Gestaltungskräfte mobilisiert hat und dann dieses Werk in dieser Form zustande gekommen ist. Sehr viele Künstler müssen mit beschränktem Material auskommen und gerade weil das Material so beschränkt ist, wird es so großartig.
Dann war es wohl Glück für die Kunst, denn der bestellte Bösendorfer Imperialflügel wartete an jenem Abend, bestens klimatisiert und gestimmt, aber vergessen, in einem Hinterzimmer der Kölner Oper.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an Keith Jarretts Album The Köln Concert, das am 30. November 1975 erschienen ist. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über Kaiser Alexander I. von Russland.
Zeitzeichen.
Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de